In den letzten Wochen, in den letzten Monaten war ja immer wieder die Rede davon in den Medien, dass die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland drastisch gesunken ist. Es wird ja ständig davon berichtet, sowohl katholische Kirche als auch evangelische Kirche. Die Zahl der Austritte ist hoch und dann gipfelte das Ganze darin, dass groß getitelt wurde, jetzt ist weniger als die Hälfte der Deutschen noch Christen, weil die Mitgliederzahl unter 50% gesunken ist. Wobei man natürlich bei diesen Zahlen immer sagen muss, dass alle freikirchlichen Gruppen und Gemeinden da irgendwie immer nicht mit eingefasst werden. Und trotzdem merkt man ja in der Gesellschaft, Kirche spielt eigentlich keine so große Rolle mehr. Glaube spielt keine so große Rolle mehr. Jetzt ist wieder Zeit, wo man so ein bisschen darüber berichten kann. Der Kirchentag findet statt. Ich bin mir da manchmal nicht sicher, ob da bewusst auch manche schrägen Inhalte nach vorne getrieben werden, damit mehr darüber berichtet wird und die Dinge, die vielleicht gar nicht so schlecht sind, über die wird gar nicht groß berichtet. Dass es da auch manche gute Bibelarbeiten gibt oder dass da auch evangelikale Leute aus der Allianz miteinander ringen um die Wahrheit. Das, was vorne steht, sind dann irgendwelche bunten Gruppen und das ging ja quer durch die Nachrichten, dann queere Tiere auf der Arche und so weiter. Das ist das eine, warum Kirche dann mal in den Medien steht. Und auf der anderen Seite natürlich jetzt diese Woche werden wir dann alle wieder nach Rom schauen und darauf warten, wann denn weißer Rauch aufsteigt. Und die Frage ist, wer wird denn Papst sein? Wir werden es wahrscheinlich nicht sein. Aber irgendjemand wird auch dann gewählt. Dann ist Kirche irgendwie plötzlich wieder in aller Munde. Aber ansonsten interessiert das eigentlich ja keinen mehr wirklich. Und auch wenn man vielleicht vor Jahren noch sagen konnte, alles, was wir so als christliche Werte bezeichnen würden, das war irgendwie auch fast deckungsgleich mit dem, was gesellschaftliche Werte waren. Da gab es gar nicht so viel Unterschiede. Und diese Unterschiede sind aber immer größer geworden. Irgendwie fühlt man sich doch so ein bisschen immer mehr wie ein Fremdkörper. Gerade dann, wenn man sagt, ja, Glaube, Christsein, Jesus, das ist mir wirklich wichtig. Da fühle ich mich irgendwie fremd. In einem Umfeld, dass nur noch so wenig an der Botschaft der Bibel, an christlichen Werten orientiert ist. Und dann stellt sich natürlich automatisch die Frage, was heißt denn das eigentlich für uns? Wie gehen wir denn in so eine Welt? Wie leben wir in so einer Welt? Wie lebt man als Christ in der Fremde? Und diese Situation ist ja nichts Neues. Das ist ja nichts, was erst uns betroffen hat, sondern das war schon zu allen Zeiten immer mal wieder das Problem oder die Herausforderung, vor der Christen standen. Ganz am Anfang war das sehr, sehr groß. Dann hat sich das mal eine Zeit lang verändert, weil dann Kirche irgendwie zur Staatskirche wurde und gefühlt alle Christen waren, wenn sie es vielleicht auch gar nicht waren. Und jetzt geht die Spirale halt wieder in die andere Richtung. Die ersten Christen auf jeden Fall, sie hatten mit Fremdartigkeit zu kämpfen. Sie waren Fremde innerhalb eines Staates, der mit dem Absolutheitsanspruch des Christentums nichts anfangen konnte. Da wollte man ja möglichst viele Götter haben, vielen nachfolgen. Und die Christen haben sich da rausgezogen, haben nicht den Kaiser angebetet, haben nicht die römischen Götter angebetet, sind nicht irgendwo mit in die Tempel gegangen, um da bei Tempelprostituierten irgendwelche Handelsabschlüsse zu feiern. Die haben sich rausgezogen und waren natürlich sofort verdächtig, dass sie auch den Staat unterwandern wollen, dass sie da nicht mitmachen wollen, dass sie dem Staat letztendlich schaden wollen. Fremd im eigenen Land. Und dann fremd auch deswegen, weil sie vertrieben worden sind. Die ersten Christen aus Jerusalem, aus Judäa, sie sind aus Jerusalem durch die Verfolgung in alle möglichen Länder vertrieben worden. Und dann auch im Römischen Reich ging das immer so weiter. Umsiedlungspolitik, Flucht vor Verfolgung und all das prägt und Menschen werden fremd. In diese Situation hinein schreibt der Apostel Petrus einen Brief an Christen in der Fremde, in der Diaspora. Er will sie ermutigen, er will sie vorbereiten, damit sie bei aller Andersartigkeit trotzdem in der Fremde, in der sie leben, heimisch werden können. Und vor einigen Wochen habe ich irgendwo das Zitat gelesen eines Theologen, der sagte, was in der Reformationszeit der Römerbrief war, der die Gnade neu groß werden lassen hat. Das Pendant dazu ist heutzutage der erste Petrusbrief. Der hat die Chance, uns zu verändern, uns neu was zu erklären. Ich weiß nicht, ob es genau so ist, aber ich glaube, dieser Brief hat auch uns was zu sagen und wir werden uns in den nächsten Wochen mehr mit diesem Brief beschäftigen und vielleicht sagen wir am Ende, ja, es ist für uns so ein Reformationserlebnis gewesen, weil wir uns mit diesem Brief beschäftigt haben. Vielleicht ist es auch nicht so hochgehängt, sondern es sind nur kleine Impulse, die wir daraus mitnehmen. Aber dieser Brief an Menschen in der Fremde, er hat eben auch uns was zu sagen, die wir uns heutzutage als Christen vielleicht mehr und mehr fremd fühlen. Und der Brief hilft uns, wie wir ein Leben da führen können, wie wir nah bei den Menschen sein können um uns herum und auch ein Leben zu Gottes Ehre führen können. Wir steigen ein in den ersten Petrusbrief und ich lese uns die ersten Verse. 1. Petrus 1, die Verse 1 bis 12. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen aufgezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefsten Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Ein sehr voller, dichter Text und ich glaube, der würde eigentlich für eine ganze Menge an Predigten reichen. Ich versuche mal heute Morgen ein paar Schlaglinien zu legen und zwar als Einführung in dieses ganze Thema, auch was der Petrusbrief uns weitergibt, hoffnungsvoll in der Fremde zu leben. Und zunächst einmal zeigt Petrus ja die Grundlage der Hoffnung. Er beginnt und stellt uns ja am Anfang die Leser des Briefes vor, von Gott Erwählte, so schreibt er, also Christen, die aber als Minderheit verstreut in verschiedenen Provinzen des Römischen Reiches leben. Und die Provinzen, die da aufgezählt werden, Galatien, Bithynien, Kappadokien, die sind alle heutzutage in der Türkei zu finden, also im nördlichen Bereich der Türkei, da sind diese Christen hin verstreut worden. Und Petrus selbst schreibt auch aus einer Fremdheitssituation. Später im Brief werden wir das noch lesen, dass er aus Rom schreibt, wo er natürlich auch in dieser Metropole der Antike nur einer unter vielen ist und einer Stadt, die damals keine christliche Mehrheitsstadt war. Und auch wenn die Christen, an die Petrus hier schreibt, bei Briefen ist man irgendwie immer bei Paulus statt bei Petrus, also falls der Versprecher heute noch ein paar Mal kommt, seht es mir nach. Petrus greift dieses Thema Erwählung auf, was ja mit christlichem Glauben ganz eng verbunden ist, was gleichzeitig ja unsere Vorstellung und unseren Verstand eigentlich jedes Mal zerhaut, weil das zu groß für uns ist, weil wir das gar nicht auf die Kette kriegen, wie das funktioniert, dass Gott Menschen erwählt, warum er Menschen erwählt und so weiter. Aber klar ist, Erwählung für Menschen, die aus dem jüdischen Kontext kommen, natürlich ein großes Thema. Das Volk Israel, Gottes erwähltes Volk. Und dann wird im Neuen Testament gesagt, die Erwählung ist aber größer als die eigentliche Nation Israel. Es geht um das wahre Israel, nämlich die, die mit Gott leben. Und die müssen gar nicht alle aus der Nation Israel kommen. Da kommen noch neue dazu, die vorher als Heiden, als Nichtchristen gezählt haben. Und da entsteht ein ganz neues Volk, eine ganz neue Identität, ein heiliges, ein für Gott abgesondertes Volk von Menschen, die Gott durch Gnade und Vergebung besonders beschenkt und besonders erneuert und neu werden lässt. Und dieser Identitätsgedanke ist ja für die Menschen, die in der Fremde leben, total wichtig. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr in den Urlaub fahrt und jetzt vielleicht nicht innerhalb von Deutschland bleibt oder so das 17. deutsche Bundesland Mallorca bereist, da ist man ja auch noch irgendwie so unter sich. Wenn man mal ganz woanders hinreist, wo man plötzlich auch merkt, du bist anders, da ist man doch froh, wenn es irgendwie noch wenigstens einen Deutschen gibt. Also vor ein paar Jahren in der Corona-Zeit haben das Leute berichtet, man hat sich dann ja immer daran erkannt, die Deutschen waren die, die am meisten Masken getragen haben im Ausland. So, das war das Erkennungszeichen, geheimnisvoll, dann wusste man, okay, hier ist einer von uns, mit dem kann ich mich auch auf Deutsch unterhalten und muss nicht mit einer anderen Sprache irgendwie sprechen. Dieses Miteinander, dieses Gefühl von, wir sind doch eine Einheit, wie schnell geht das verloren, wenn ich aus dem normalen Umfeld herausgerissen werde und dann suche ich mir irgendwie wieder was Neues. Und bevor Petrus jetzt auf die Realität von den Herausforderungen in der Fremde eingeht, legt er zunächst einmal ja die Grundlage und spricht davon, was ist denn eigentlich der Grund? Warum können wir uns freuen? Und was ist Hoffnung? Was gibt uns denn Mut? Was ist das, worauf wir bauen können, selbst wenn um uns herum alles andere wegbricht? Und Petrus geht ganz an den Anfang und er legt den Fokus zurück auf Ostern. Das neue Leben als Christ, diese neue Identität, von der ihr hier spricht, die hat ihre Grundlage am Ostermorgen in der Auferstehung. Da, wo die Schöpfung 2.0 beginnt. Jesus als der Erste einer neuen Familie, einer neuen Menschheitsordnung sozusagen. Der Erste, der durch den Tod hindurchgegangen ist. Und das legt den Startschuss für das neue Leben, aus dem wir alle leben können, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Wir können daran Anteil haben, wir können diese Identität bekommen und die Hoffnung mit der Auferstehung, das ist keine Vertröstung auf irgendwann. Natürlich geht es darum zu sagen, nach dem Tod ist nicht alles aus und das ist für die meisten von uns noch nicht jetzt gerade real. Aber es ist auch eine sichere Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, von der Petrus hier schreibt, die eben schon jetzt und hier und heute zum Tragen kommt, sonst wäre das keine lebendige Hoffnung. Die hat schon jetzt Auswirkungen, sie verändert unser Leben und unser Denken. Denn die Auferstehung macht ja nochmal deutlich, dass Gott alles möglich ist, dass es keine Grenzen gibt und dass die Macht der Sünde, der Trennung von Gott, wirklich durchbrochen und besiegt worden ist. Bei allem Widerstand, bei allen Anfechtungen, bei allen Prüfungen, in denen wir leben, die tagtäglich auf uns warten, die auch immer wieder kommen und von denen Petrus ja gleich auch noch spricht, gilt diese Botschaft, Jesus ist der Sieger. Der darüber steht, der das besiegt hat und es gibt keine Macht in dieser Welt, die stärker ist als er. Jetzt kommt mal Paulus und das stimmt dann sogar auch. Paulus schreibt es nämlich einmal sehr deutlich in einem seiner Briefe, vielleicht habt ihr es diese Woche auch schon gelesen, im Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 15, da sagt er, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er Gott entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jesus lebt, keine Macht ist stärker. Alle Mächte und Gewalten dieser Welt und auch die aus der unsichtbaren Welt, die hat er im Triumphzug mitgeführt, das heißt, er hat sie besiegt. Da ist niemand stärker als er. Und Petrus selbst hat diese Veränderung an Ostern erlebt. Er, der so verzweifelt und verängstigt war, der sich nicht zu Jesus stellen wollte, ihn dreimal verleugnet hat und dem Jesus dann auf eine unglaublich seelsorgerliche Art begegnet, ihn nochmal mitnimmt in diesen tiefen Moment am Kohlenfeuer, ihn auch noch dreimal fragt, hast du mich lieb? Und ihn dann aber einsetzt und beauftragt, Weide, hüte meine Schafe, meine Lämmer, kümmer du dich um die Gemeinde, die jetzt entsteht. Und als dann der Heilige Geist auf die Jünger gesendet wird, da erleben wir ja einen Petrus, der von dem Verleugnungspetrus im Hof des hohen Priesters meilenweit entfernt ist. Der stellt sich öffentlich hin und hält da eine feurige Pfingstpredigt und legt den Finger ganz deutlich in die Wunde und sagt, wo es Not ist, dass die Menschen Jesus kennenlernen müssen. Und als dann der Hohe Rat kommt und sagt, hier, jetzt reicht's aber mal, Ruhe im Karton, da sagt Petrus, wir können gar nicht anders. Wir müssen das weitersagen. Und er sagt nicht, den Jesus kenne ich gar nicht. Und der Petrus, der da gepredigt hat, das muss irgendwie eine KI-Version von mir gewesen sein. Er steht dazu und er ist bereit, dafür auch ins Gefängnis zu gehen und selbst am Ende seines Lebens dafür umgebracht zu werden, für diese Botschaft. So sehr hat ihn diese Botschaft gepackt, so sehr hat ihn das verändert. Er weiß, weil Jesus lebt, wird er auf meiner Seite sein, wird er an meiner Seite sein, wird er mich nicht verlassen, ganz egal, was auf mich wartet. Für Jesus gibt es keine Grenze mehr. Und Petrus geht noch weiter, dass er sagt, es ist diese Hoffnung, Jesus ist da, er verlässt uns nicht, wir werden einmal mit ihm auferstehen. Und auf der anderen Seite sagt er, mit der Hoffnung ist ein festes Erbe verbunden. Ja, die Auferstehung hat auch Auswirkungen auf die Zukunft. Jesus ist uns vorausgegangen. Er ist der Erste der neuen Schöpfung. Und er ist vorausgegangen, in den Himmel gegangen und er bereitet dort für uns Wohnungen vor. Ein ganzes großes Haus voller Wohnungen, die schon vorbereitet sind. Und wenn du mit Jesus lebst, dann ist dein Name da schon am Klingelschild eingraviert. Und wenn deine letzte Stunde hier auf der Erde schlägt, dann wirst du in diese Wohnung einziehen. Dann wirst du dorthin kommen. Jesus bereitet uns darauf vor und wir bereiten uns darauf vor, wenn wir uns für Jesus entscheiden und mit ihm leben, dann haben wir diese Hoffnung, dann haben wir diese Gewissheit, dass wir einmal bei ihm sein können, dass wir dieses Erbe bekommen, was auf uns wartet. Für die in der Fremde lebenden Leser des Briefs war das ja eine sehr reale Aussage. Sie sind aus ihrer eigentlichen Heimat vertrieben worden, mussten da wegziehen, weil sie um ihr Leben gefürchtet haben. Und wenn es für die Menschen damals um Erbe ging, dann hat ein Erbe immer auch mit Landbesitz zu tun gehabt. Dann war da immer die Frage, wer kriegt denn jetzt das Haus, wer kriegt denn die Ländereien und so weiter, und das haben sie aufgegeben. Sie haben das verlassen und da war keine Hoffnung mehr, dass sie irgendwie nochmal zurückkommen. Das hatte in der Zwischenzeit jemand anderes übernommen. Und all das, was die Zukunft ausgemacht hat, ein Erbe, was man weitergeben kann, was in der Familie bleibt, all das war weg. Und jetzt spricht Petrus davon, es gibt aber ein anderes, ein wirklich sicheres, unverfälschtes, makelloses Erbe, also nicht auch irgendwie noch so ein Erbe mit Schulden, sondern ein wunderbares Erbe und das steht fest. Es gibt ein neues Erbe und das hängt mit Ostern zusammen. Und so merken wir diese Hoffnung aus der Vergangenheit, die Auferstehung, die schon vor langer Zeit passiert ist, die uns aber ermutigt im Hier und Jetzt, weil wir sagen, Jesus ist keine Grenze gesetzt, er ist mächtig. Niemand ist stärker als er, hat also in der Gegenwart Auswirkungen und zeigt ihre Früchte dann am Ende in der Zukunft, erfüllt sich in der Zukunft. Und ich weiß nicht, wie es dir mit der Osterhoffnung geht, welche Rolle Ostern in deinem Leben spielt. Gut, wir kommen jetzt relativ frisch von Ostern, ist noch gar nicht so lange her, vielleicht hängen die Ostereier bei dir noch im Dekostrauch. Und von daher denkst du da irgendwie noch so ein bisschen an Ostern zurück oder vielleicht liegt dir auch noch das letzte Osterei quer, weil noch ein paar zu lange frisch gewesen sind oder nicht frisch gewesen sind. Aber welche Rolle spielt denn Ostern bei uns im Alltag? Wie oft denken wir über das nach, um was es da eigentlich geht, jetzt mal abseits von Eiern und Nestern und so weiter? Ja, wir denken an Ostern, an die Auferstehung. Dann sagen wir uns zu, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, aber was macht das denn dann vielleicht Mitte Juli mit dir? Wie viel denkst du dann noch an Ostern? Welche Rolle spielt das eigentlich noch, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist für dich? Mal andersrum gefragt. Was wäre denn, wenn das nicht passiert wäre? Was wäre denn, wenn wir kein Osterfest hätten? Wie würden wir unser Leben dann leben? Und ich muss ehrlich sagen, ich stelle mir jedes Mal diese Frage, wenn ich auf den Friedhof gehe, weil ich jemand beerdigen muss. Was würde ich machen, wenn Ostern nicht Realität ist? Wenn das Grab nicht leer gewesen ist am Ostermorgen? Und ich weiß, dass es Theologen gibt, die das ja sagen, das Grab war nicht leer. Und ich weiß, dass es Pfarrer und Pastoren gibt, die das sagen. Und ich frage mich, wie würden die denn auf dem Friedhof stehen? Wovon reden die denn dann? Wenn ich nicht diese Hoffnung hätte der Auferstehung, dieses Wissen, Jesus lebt. Und auch wenn wir um einen Menschen trauern, den wir jetzt dort ins Grab legen, ist aber klar, wir werden uns wiedersehen. An einem Ort, der viel besser ist als alles, was wir hier gesehen haben und alles, was wir hier erlebt haben. Wenn ich diese Hoffnung, diese Gewissheit nicht hätte, ich würde meinen Dienst quittieren. Und ich glaube, wir sollten das Gemeindehaus dann zusperren, weil wir dann nichts mehr zu sagen haben, weil wir nichts mehr weiterzugeben haben, weil nichts mehr da ist. Und ich glaube, diese Osterbotschaft ist insgesamt ein so festes Fundament und deswegen bringt das Petrus hier ja auch am Anfang, weil das die eine Sicherheit ist, die wir in unserem Leben haben. Und wie viele Sicherheiten sind uns in den letzten Jahren weggebrochen? Plötzlich gibt es wieder Krieg in Europa. Die Gesundheit wird angefochten. Unsere Wirtschaft, die immer nur bergauf gegangen ist, geht gerade alles andere als bergauf. All das, worauf wir bauen, worauf wir setzen, wird doch wackelig. Die eine Hoffnung, die steht, ist, Jesus lebt und wir dürfen mit ihm leben und werden einmal bei ihm sein. Wie gesagt, die Auferstehung, eine Tatsache aus der Vergangenheit, die uns jetzt Hoffnung schenkt und Gewissheit für die Zukunft. Auch wenn wir uns damit fremd fühlen, vielleicht auch als Fremde angesehen werden, wenn wir sagen, wir glauben daran, dass da jemand von den Toten auferstanden ist. Ja, es ist menschlich unwahrscheinlich. Aber Jesus war eben auch mehr als ein Mensch. Und Petrus zeigt uns diesen Grund der Hoffnung, aber eben auch noch eine andere Tatsache über die Fremde. Und damit wird auch deutlich, warum er mit der Hoffnung anfangen musste. Und das ist die Realität von Prüfungen. Und Petrus macht es in den nächsten Versen sehr deutlich, dass Prüfungen, Anfechtungen, Versuchungen, all das steckt in diesem Wort ja mit drin, Realitäten sind, auf die wir im Leben zugehen, beziehungsweise die uns im Leben begegnen werden. Und wenn du als Christ lebst, wird es dir damit nicht anders gehen, als jemand, der nicht als Christ lebt. Das ist eine Realität, die uns Menschen alle betrifft, ganz egal, wer wir sind. Und wenn wir mit Jesus leben, dann wird es uns genauso gehen wie Jesus, der ja genau das Gleiche erlebt hat, dem genau das Gleiche widerfahren ist, der durch Leid zur Herrlichkeit gekommen ist. Ohne dass Jesus gelitten hat, dass er am Kreuz gestorben ist, hätten wir auch keine Grundlage der Hoffnung, denn auch das Kreuz kann man nicht von der Auferstehung trennen. Durch Leid zur Herrlichkeit. Und das ist wie mit einem Fahrplan, wie mit der Bahn. Die kann man ja für viele Sachen nicht als unbedingt sicherstes Beispiel nehmen, aber an der Stelle schon. Wenn ich von Brandoberndorf nach Frankfurt fahren will mit dem Zug, in der Hoffnung, dass der Zug auch fährt, aber gehen wir mal davon aus, wir leben in einer Welt, wo der regelmäßig kommen würde, dieser Zug fährt immer über Grävenwiesbach. Da ändert sich nichts dran. Das heißt, wenn ich von Brandoberndorf nach Frankfurt will, geht es immer über Grävenwiesbach. Und genauso ist das Leben als Christ von hier zu Jesus immer auch durchs Leiden. Das gehört zu unserem Leben dazu, ob wir das wollen oder nicht. Und das ist keine besonders einladende Botschaft, aber es ist die Realität. Und das dürfen wir an der Stelle nicht verschweigen. Wir müssen damit rechnen, dass es uns genauso geht wie Jesus. Auch wenn die Herausforderungen vielleicht anders aussehen, als sie bei Jesus ausgesehen haben. Auch wenn es vielleicht andere Herausforderungen sind, als die, an die Petrus gedacht hat, wenn er den Leuten damals in den Norden der Türkei geschrieben hat. Er spricht ja von Prüfungen, Herausforderungen verschiedenster Art. Und so verschieden, wie wir Menschen sind, sind auch die Herausforderungen, sind die Prüfungen, die Anfechtungen, in denen wir stecken, in die wir kommen. Aber es ist klar, dass sie kommen. Und klar ist auf jeden Fall auch, dass die in manchen Kreisen verbreitete Meinung, dass es Prüfungen in einem Leben als Christ nicht geben kann, dass wir davor bewahrt sind in allem, dass wir keine Krankheiten, keine Schwierigkeiten mehr haben, weil wir, wenn wir nur ordentlich glauben, dass das keine Wahrheit ist, dass das eher eine Lüge ist, die uns von Gott wegtreibt und die uns das Leben nur noch viel schwieriger macht. Und ja, Prüfungen, Leiden, Herausforderungen, es sind Herausforderungen. Und ich glaube, das ist die größte Anfechtung, in der wir stecken. Ich lese gerade ein Buch über den Umgang mit Leid, wie wir Gott im Leid begegnen können. Und der Autor hat da sehr ausführlich beschrieben, wie zu unterschiedlichen Zeiten Menschen versucht haben, Antworten auf die Frage mit dem Leid zu finden. Und dass das natürlich jegliche Religion, auch Weltanschauung, da ihre verschiedenen Arten und Weisen hat, damit umzugehen, das zu erklären, wozu das nützt, woher das kommt und so weiter. Und er kommt zu dem Schluss zu sagen, dass eigentlich alle Kulturen, alle Weltanschauungen es geschafft haben, darauf eine irgendwie geartete Antwort zu finden und versucht haben, das Thema Leid in diese Weltanschauung mit unterzukriegen und zu erklären. Außer uns heute. Wir haben ein Problem damit. Weil wir in einer Welt leben, wo wir auch alles außerhalb unserer Erfahrungswelt eigentlich ausgeblendet haben. Wo jeglicher Gedanke an eine Zukunft, die mal noch nach dem Tod kommen könnte, für die meisten Menschen gar keine Rolle mehr spielt. Mit dem Tod ist alles aus, ganz egal was ist. Ich muss deswegen ja alles, was ich will, im Hier und Jetzt erreichen. Ich muss auf einer Überholspur leben, die immer nur berghoch geht. Und darauf sind wir getrimmt, erfolgreich zu sein, uns zu verbessern, uns zu optimieren, immer weiterzukommen. Und in diesen Berghochweg, da passt Leiden nicht rein. Da sind schon 3 Tage Schnupfen eine echte Herausforderung, weil das ja 3 Tage vertane Lebenszeit sind. Und dann können wir selbst das nicht beantworten. Wie viel mehr dann erst, wenn wirkliches Leid auf uns wartet? Und nein, wir haben nicht auf alles eine Antwort. Und wir können nicht alles erklären, warum Situationen sind, wie sie sind, warum es tragische Verluste gibt. Wir können nicht den Sinn und die Ursache aller Krankheiten erklären. Da sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Aber wir wissen aus der Bibel, aus Gottes Wort, dass Herausforderungen, das Leid, dass Prüfungen Realität sind, dass sie zum Leben dazugehören. Wir müssen das nicht ausklammern. Petrus rückt die Prüfungen in eine andere Realität hinein. Und für ihn sind Prüfungen nicht ein Zeichen von zu wenig Glauben, sondern er sagt, wie gesagt, dass es erwartbar ist. Ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleiden müsst. Wie gesagt, es ist ein anderer Fokus. Und wenn man Petrus hier liest in diesem Vers, dann möchte man ihn eigentlich fragen, Petrus, geht's bei dir eigentlich noch? Wie kann das denn sein, dass du von Freuen und Jubeln sprichst, wenn es auf der anderen Seite um Leid und Herausforderungen geht? Und Petrus würde sagen, ja, bei mir geht's noch. Ich gucke das nämlich aus einer anderen Perspektive an. Ich sehe nicht nur das Leid, sondern ich sehe auch an manchen Stellen einen Zweck dafür. Aus Gottes Perspektive dient das alles zu einem Ziel. Petrus sagt, die Herausforderungen, die Prüfungen, sie sind Teil davon, um den Glauben zu bewähren, den Glauben reifen zu lassen. In den Stürmen des Lebens zeigt sich nämlich, wie fest und wie tragfähig der Glauben ist. Oder anders ausgedrückt, ob Weltanschauungen oder Theorien wirklich tragen, zeigt sich meistens auf dem Sterbebett. Ob das wirklich etwas ist, was hält, was Trost gibt im Leben und im Sterben. Ohne entsprechende Prüfung lässt sich ja nur schwer sagen, ob der Glaube eventuell nur ein Lippenbekenntnis war oder Schönwetterglaube ist. Ein Studienkollege von mir, der in Frankfurt Gemeinde gegründet, der hat erzählt, dass sie, weil sie sehr viele auch Menschen aus Afghanistan und dem Iran in ihrer Gemeinde hatten, die dann zum Glauben gekommen sind und die sich dann haben taufen lassen in der Gemeinde, dass sie ganz bewusst auch das Thema Leiden und das Thema Herausforderung auch in die Taufvorbereitung mit eingebaut haben. Und wenn dann die Täuflinge im Taufbecken standen oder am See, wo auch immer sie getauft haben, dann haben sie gefragt, glaubst du, und dass Jesus für dich gestorben ist und glaubst du, dass er dir die Sünden vergeben hat und willst du dein Leben mit Jesus leben? Und dann war auch die Frage in diesem Taufbekenntnis, bist du auch bereit für deinen Glauben zu sterben? Weil es die Realität war für diese Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, bei denen teilweise das Asylverfahren noch nicht geklärt war, ist die Möglichkeit besteht, sie werden in ihr Land zurückgeschickt werden. Und wenn da rauskommt, sie sind Christen, dann wird das ihr Leben wahrscheinlich beenden. Das Bekenntnis zu Jesus. Und die waren so offen, dass sie gesagt haben, wir verkaufen nicht die Katze im Sack, sondern wir sagen ganz deutlich, das gehört dazu und damit müssen wir rechnen, dass sowas passiert. Und dann wird der Glaube plötzlich auch nicht mehr zum Lippenbekenntnis, sondern wird sehr, sehr klar, was das heißt, warum das tragen soll. In den Prüfungen und Herausforderungen wird der Glaube geprüft, wie Petrus es hier beschreibt, wie Gold im Schmelzofen. Weil dann, wenn das Gold weich wird, wenn es flüssig wird, dann kommt alles an Verunreinigung nach oben. Das wird dann gasförmig und je mehr Dreck da rauskommt, umso mehr merkt man, so toll war das eigentlich gar nicht, was ich da vielleicht als tollen Klunker verkauft bekommen hat, als tolles Goldbarrenchen. Das muss geprüft werden, ob das echt ist. Und genauso muss der Glaube auf Echtheit geprüft werden. Halte ich im Vertrauen an Gott fest, auch wenn es gerade nicht so gut geht, wenn ich ihn nicht verstehe, wenn ich nicht weiß, was das soll? Oder kann ich nur mit Gott leben, wenn gerade alles toll ist, wenn alles schön ist, wenn alles funktioniert? Lasse ich ihn dann los, wenn Leid kommt, weil das in meinem Gottesbild keinen Platz hat? Petrus klammert die Prüfungszeiten nicht aus. Er sieht sie als Reifungsphasen auf den Weg zur Rettung, zur endgültigen Rettung, dem ganz bei Gott sein. Es geht um Durchhalten, um Aushalten, nicht um Leben mit Dauergrinsen im Gesicht, aber zumindest zu wissen, ich kann mich an Gott festhalten, auch in den schwierigen Momenten. Und diese Botschaft, sie zieht sich ja durch die Bibel durch, dieses Bereitsein durchzuhalten, auch in den Krisen. Wir haben am Dienstag schon miteinander im Glaubensforum darum gerungen, als wir mit dem Jakobusbrief angefangen haben, ähnliche Aussagen wie hier bei Petrus. Und wenn wir ganz ans Ende der Bibel schauen, dann sehen wir die Offenbarung, ein einziges Buch zum Ermutigen, zum Durchhalten. Menschen, die in einer ähnlichen Region wohnen, wie die, die hier den Petrusbrief bekommen, die wissen, dass Verfolgung auf sie wartet. Und dann kriegen sie ganz am Ende der Offenbarung dieses wunderbare Bild vom neuen Jerusalem, auf dem Schoß sitzen bei Gott, der die Tränen abwischt, alles Leid, alle Schmerzen sind vorbei. Aber das ist auch erst das Ende des Buchs. Und vorher ist auch von Leid die Rede, von Verfolgung. Da sind Menschen unter dem Altar, die schon gestorben sind, die zu Gott schreien, weil sie nicht wissen, warum das alles so soll. Da wird es Widerstand geben, und zwar sehr, sehr großen Widerstand. Das ist die Realität, in der wir leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und die Ermutigung und die Herausforderung ist, wer bis an das Ende durchhält, wer sich an Jesus klammert, der wird gerettet werden. Und der wird erleben, was am Ende auf uns wartet. Diese wunderbare Aussicht. Aber es geht um das Durchhalten. Haltet durch. Haltet durch an der Seite des Siegers, an Jesus. Und Jesus selbst bereitet seine Jünger ja darauf vor, wenn er ihnen sagt, ihr lebt in einer Welt und in dieser Welt, da habt ihr Angst. Wenn keine Herausforderungen da wären, dann müssten wir keine Angst haben, dann müssten wir keine Sorgen haben. Und Jesus sagt, ihr habt in dieser Welt Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt besiegt. Ich bin der Sieger und an der Seite dieses Siegers stehen wir auch in allen Stürmen des Lebens. Aber er lässt uns nicht alleine. Weil wir diese Hoffnung von Ostern haben, dürfen wir auch in den kommenden Prüfungen mutig sein. Keine Prüfung ist für ihn zu groß. Und gerade in der fremden Welt werden wir vielleicht noch mal mehr mit Prüfungen konfrontiert sein und werden vor allen Dingen noch mehr herausgefordert sein, weil Menschen uns fragen, wie kann das denn sein, dass du in Prüfungen kommst, wenn du doch mit Gott lebst? Glaubst du denn, der liebt dich jetzt noch? Wie kann das denn sein, dass dir sowas passiert, wenn du doch jeden Sonntag da in die Gemeinde rennst? Da muss doch mehr bei dir für dich rausspringen. Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat. Und es ist uns nicht verheißen, dass es immer nur gute Zeiten gibt. was uns verheißen ist, dass Gott uns nicht alleine lässt. Auch in den Krisen, auch in den Herausforderungen. Wir müssen uns auf Prüfungen vorbereiten und in der Hoffnung bei Jesus Christus gründen. Und weil das Petrus so wichtig ist, legt er noch eine Ermutigung zum Schluss nach. Er spricht vom Privileg des Glaubens. Diese Erinnerung, die er ganz zum Schluss noch unterbringt. Er erinnert an die Propheten, die schon vor langer Zeit, viel länger als die, die jetzt den Brief lesen, ja schon nach Gott geforscht haben, von ihm weitergesagt haben. Und die Christen kannten ja die prophetische Botschaft. Das war ja ihre Bibel. Und diese Botschaft, der Wunsch der Propheten war ja auch, Rettung und Erlösung zu erfahren. Das zu sehen, worauf sie setzen. Und die ringen mit den gleichen Herausforderungen, wie wir an manchen Stellen auch ringen. Da haben wir Texte wie zum Beispiel Habakuk, der damit ringt. Wie kann das denn sein, dass Gott ein gottloses Volk wie die Babylonier gebraucht, um Gericht zu üben? Warum richtet er denn die nicht zuerst? Auch so diese Warum-Frage. Warum ist das so? Und die ersten Christen, sie sind jetzt ja Teil dieser Botschaft geworden. Sie haben das ja erlebt, Gottes Gnade und Erlösung, dass Jesus für sie stirbt, obwohl sie gar nichts dafür getan haben. Obwohl sie eigentlich damit rechnen, dass sie sündig sein könnten. Wie die Jünger, wie Petrus und seine Kollegen, die beim letzten Abendmahl da sitzen und es für möglich halten, wir alle könnten der Verräter sein. Wir alle könnten dir sein, der Jesus jetzt ans Messer hält. Und jetzt gibt es die neue Botschaft, neues Leben ist möglich. Und jeder Christ wird Teil dieser Botschaft. An einem Christen, und jetzt hier zunächst natürlich auch an denen, die hier diesen Brief lesen, sagt Petrus, an euch kann man erkennen, dass die Botschaft der Propheten richtig ist. Dass die schon von Leid und Herausforderung gesprochen haben, in denen steckt ihr jetzt auch. Dass sie aber auch diese Hoffnung darauf hatten, dass das nicht das letzte Wort hatten, dass Gott schon damals versprochen hat, er wird euch retten durch einen Messias. Und auch über den Messias ist schon Leiden vorausgesagt worden. Jesaja 53, dieses ganze Lied davon, was wir Karfreitag oftmals bedenken. Da war schon von Leiden die Rede. Aber eben auch die Rede an anderen Stellen auch von Auferstehungshoffnung. Und die Christen müssen nicht mehr nur noch danach forschen. Sie können es selbst erfahren, sie können es selbst erleben, mit eigenen Augen sehen und ja, das auch spüren. Diese Hoffnung weitergeben, davon reden. Es ist ein großes Privileg, dass die Leser des Briefes glauben können, dass sie dieses Geschenk des Glaubens, des Vertrauens von Gott bekommen haben, als Christen leben können, als Christen leben dürfen, Teil der Familie Gottes sein, Teil dieser neuen Identität, dieses wunderbaren und großen Planes Gottes. Was für ein Geschenk. Und Petrus geht sogar so weit, dass er sagt, diese Botschaft ist so großartig, dass selbst die Engel neidisch werden. Dass die da sitzen an ihrem Engelschreibtisch und tippeln, weil sie mehr davon erfahren wollen, weil das so wunderbar ist. Was für eine Botschaft ist das? Die Christen sind trotz aller Ausgrenzung, aller Anfeindungen besonders dran, weil sie diese Botschaft der Gnade Gottes seiner Zuwendung Vertrauen geschenkt haben, weil sie sich daran klammern und wahrscheinlich damals schon gesungen hätten, wenn es das Lied gegeben hätte, in Christus ist mein ganzer Halt. Und zwar immer, im Leben und im Sterben. Eine Botschaft der Hoffnung, von der Petrus hier spricht, beziehungsweise die er in seinen Worten verpackt. Und diese letzten Verse bilden ja eigentlich schon wieder die Brücke an diesen Anfang, die Grundlage der Hoffnung zurück. Es geht um Jesus, sein Leiden und sein Sterben, sein Auferstehen. Er ist der, der lebt, er ist der Herr und ich darf mich an ihm festhalten. Und wenn diese Botschaft so großartig, so wichtig, so zentral, so unsere Vorstellung übersteigend ist, aber so großartig, dass selbst die Engel sie noch mehr erfahren wollen und noch mehr davon wissen wollen, dann ist es ja wohl wert, dass wir uns auch daran festhalten, dass wir daran glauben. So besonders, dass man es auch in den Prüfungen und Herausforderungen nicht in den Wind schießt. Petrus baut ein festes Fundament auf für ein Leben in der Fremde. Auch dann, wenn das Leben, was wir vielleicht leben, wenn die Werte, die wir leben, vielleicht nicht mit dem Umfeld zusammenpassen. Ihm ist es wichtig, dass man das als Christ nicht vergisst. Was ist Grundlage der Hoffnung? Es ist also auch für uns zentral, hoffnungsvoll zu leben in einer scheinbar ganz fremden Welt. Wer, wenn nicht wir Christen, sollten von Hoffnung reden. In einer Welt, wo Hoffnungslosigkeit herrscht. Wer, wenn nicht wir, die wir wissen, dass nicht alles im Hier und Jetzt erreicht werden muss, sollten eine andere Botschaft setzen? Und damit das geht, müssen wir die Grundlage unserer Hoffnung kennen. Den auferstandenen Jesus, der lebt, der da ist. Wir müssen realistisch über das Leben nachdenken. Leben jenseits von Eden, auf den Trümmern des Paradieses, wo eben auch Leiden und Herausforderungen dazugehören. Es ist nicht verwunderlich, dass Prüfungen auf uns warten. Ich muss sie nicht begründen und ich muss sie auch nicht verstehen. Aber ich darf wissen, dass sie kommen werden und ich darf wissen, dass ich nicht alleine bin, weil Jesus da ist. Was für ein Geschenk ist es, dass ich glauben darf und vertrauen darf, dass wir mit hineingenommen werden in Gottes Familie. Oh, einiges vergessen. Es gibt Grund zur Hoffnung, hoffnungsvoll zu leben in der Fremde, mit Jesus, unserem Ursprung und unserem Ziel. Amen.